Bevor es losgeht mit dieser Folge, wollte ich einmal eine Triggerwarnung vorweg schicken. Auch dieses Mal sicherheitshalber. Wir haben ja schon wirklich häufig über Fehlgeburten gesprochen und in diesem Podcast geht es ja häufig einfach um Themen, die für viele irgendwie manchmal vielleicht auch schwer anzuhören sind. Aber jetzt gerade in dieser Folge reden wir über Fehlgeburten und zwar relativ explizit. Also sprechen da doch sehr bildhaft auch drüber und einfach sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich und nicht irgendwie beschönt oder so. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass wir das machen und ich finde das auch irgendwie berührend und auch schön und schmerzhaft, irgendwie alles zugleich. Ich weiß aber eben auch, dass man das nicht immer und zu jeder Zeit gut anhören kann, je nachdem, wo man gerade ist, wo man steht, emotional, aber auch hormonell. Kann das manchmal sein, dass man das gar nicht so gut ertragen kann. Ich habe zum Beispiel letztens ein Buch noch gefunden, das ich immer in meinen Schwangerschaften rausgekramt habe. Und das heißt irgendwie meine Schwangerschaft Tag für Tag. Und dann konnte ich quasi jeden Tag gucken, was gerade in mir passiert. Wenn ich schon nicht reingucken kann, so gerade in der Frühschwangerschaft, wollte ich das über dieses Buch machen. Und irgendwann kam immer so eine Stelle, wo dann in dem Buch auch erzählt wird, ja, es kann auch zu Fehlgeburten kommen. Und ich konnte das manchmal gar nicht ertragen. Ich wollte gar nicht diese Seite aufblättern, weil ich dann auch so abergläubisch war, dass ich dachte nicht, dass das ein schlechtes Zeichen ist. Ich will gar nicht das Wort lesen. Ich möchte damit gar nicht in Berührung kommen. Das passiert mir dieses Mal einfach nicht. So, ich hatte da einfach dann Angst vor. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, ne? Wenn wir überlegen, ich konnte dieses Wort noch nicht mal lesen oder wollte dieses Wort noch nicht mal lesen, dass es da vielleicht die eine oder andere gibt, die sagt, ja, okay, das packe ich aber jetzt irgendwie nicht, mir das anzuhören. Genau, also dass ihr da einfach nur Bescheid wisst. Im Laufe der Folge wird es ein bisschen expliziter und ihr könnt das natürlich überskippen, wenn ihr möchtet. Sowieso immer auf Pause drücken, wenn ihr merkt, das tut euch gerade nicht gut. Aber vielleicht fühlt sich auch die eine oder andere genau da abgeholt und dass es vielleicht auch wichtig ist, diese Dinge zu hören und ja, was darüber auch zu wissen und zu erfahren. So, das nur als kleine Triggerwarnung vorab. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich bin wieder nicht allein und freue mich. Das ist auch eine relative Spontanaktion. Deswegen sage ich vielen Dank, Nadja, dass du so ganz spontan meine Gästin bist.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
Ich würde bei dir mal so anfangen, dass wir mit dem Ist-Zustand starten, um alle mal abzuholen, weil ich glaube, es ist auch ein relativ dramatischer Punkt, den du gerade hinter dir hast, ne? Wo du so gerade so einigermaßen drüber hinweg bist. Du bist nämlich, lass mich nicht lügen, wir zeichnen auf, es ist ein Montag und du bist, glaube ich, am Freitag oder Donnerstag oder so nachts operiert worden.
Genau, Mittwochnacht. Ja, ja. Genau.
Und zwar, weil du, ach, sollen wir einfach komplett schon sagen, wo du gerade stehst?
Dass
du,
von mir aus, ja.
Okay,
ja.
Also Nadja ist schwanger und zwar zum dritten Mal, glaube ich.
Ja.
Das heißt, du hast zwei Fehlgeburten schon hinter dir.
Genau.
Da gehen wir auch, glaube ich, nachher einfach noch mal ein bisschen genauer drauf ein, was du da alles schon für eine Reise oder ihr für eine Reise hinter euch und du hinter dir hast. Und jetzt hat es wieder geklappt. Du bist wieder schwanger in der wievielten Woche?
Ich bin jetzt in der achten Woche.
In der achten Woche. Also noch so diese totale Biberzeit irgendwie. Vor allem, wenn man schon ein bisschen was hinter sich hat, ne?
Ja, total.
Und zu allem Überfluss hast du dann auch noch während dieser ersten Wochen jetzt wahnsinnige Bauchschmerzen bekommen.
Genau. Angefangen hat das tatsächlich in unserem Urlaub. Mhm. Wir haben vor, jetzt weiß ich gerade gar nicht, 2 Wochen, haben wir eine Reise angetreten nach Griechenland beziehungsweise zum Mittelmeer. Mhm. Wir haben eine Kreuzfahrt gemacht, die hat in Rom gestartet und am Freitag hat sie gestartet und am Sonntag habe ich extreme Schmerzen im linken Bauch bekommen und wir sind dann zu diesem Medical Center auf dem Schiff gegangen. Von da aus nahm das dann alles so seinen Lauf, dass wir dann vor Ort auf Mykonos ins Krankenhaus gekommen sind. da konnten sie uns nicht wirklich weiterhelfen. Dann sind wir mit dem Helikopter nach Athen geflogen worden. Boah. Und ja, es wurde mehrfach ein Ultraschall gemacht, aber es wurde nichts gefunden. Ja. Und ich hatte dann bis Montag spät in die Nacht sehr starke Schmerzen. Mhm. Und die waren dann aber von jetzt auf gleich weg. Und wir wurden dann mittwochs entlassen, weil ich symptomfrei war. Und dann konnten wir auch glücklicherweise sofort nach Hause fliegen.
Also ihr seid nicht wieder zurück aufs Schiff, sondern habt gesagt, okay.
Nee, genau, das war nicht mehr möglich. Und genau, wir sind dann nach Hause geflogen und dann hatte ich eine Woche Ruhe. Dann ging es mir auch einigermaßen gut. Ich war zwar sehr schlapp, aber das kam ja jetzt auch von der Schwangerschaft.
In der wievielten Woche warst du dann da? Irgendwie sechste so?
Ja, genau. Muss irgendwie in dem Dreh, genau.
Wusstest du, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist oder konnte man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genug sehen?
Nee, genau. Also bevor wir die Reise angetreten haben, wusste ich zumindest, dass eine Fruchthülle in der Gebärmutter war.
Ja.
In Athen wurde dann ja auch ein Ultraschall gemacht. Da wurde dann auch das Gleiche festgestellt, dass auch eine Fruchthülle da war, auch ein Dottersack, aber noch kein Herzschlag.
Ja.
Und was wir von Anfang an wussten, dass ich eine Zyste hatte. Aber auch da wurde mir gesagt, das ist normal, das liegt an der Schwangerschaft durch den Gelbkörper, sodass das jetzt nicht besorgniserregend war.
Ja.
Genau. Ja, jetzt eine Woche später, nachdem wir wieder zu Hause waren, habe ich am Mittwochabend wieder starke Schmerzen bekommen. Die gleichen Schmerzen, wie ich die im Urlaub hatte.
Ja.
Und dann sind wir kurz nach 12, also kurz nach Mitternacht, bei uns ins Krankenhaus gefahren. Und wir sind auf super tolle Ärzte angetroffen. Und sie sagte auch, also da ist diese große Zyste. Sie konnte nicht sagen, ob die jetzt rechts oder links war. Die Schmerzen hatte ich ja links. Es hieß sonst immer, die Zyste ist rechts. Aber sie hat gesagt, kann sie gar nicht so genau sagen. Und es müsste jetzt eine Bauchspiegelung gemacht werden.
Okay.
Ich bin dann kurz nach 2 ging es dann in einen OP. Ja, wir haben dann hinterher erfahren, dass der Eierstock sich 3-mal um die eigene Achse gedreht hat.
Oh.
Und ja, kurz vorm Absterben war. Er konnte glücklicherweise noch gerettet werden.
Mhm.
Also das ist wirklich großes Glück.
Ja.
Aber ja, das waren dann halt so die nächsten Strapazen, die wir jetzt durchgemacht haben, womit man auch nicht gerechnet hat.
Also
ja, was halt auch anders hätte ausgehen können, ne? Ja.
Ja, völlig, total. Also ich sag mal so, nach 2 Fehlgeburten schwanger zu sein, ist eh schon anstrengend genug. Also das muss man ja mental halten können irgendwie, ne? Und ständig diese Angst und gleichzeitig wieder in diese Hoffnung rein und das Vertrauen haben wollen und so. Dann noch Schmerzen, das macht ja wahrscheinlich unglaubliche Sorgen.
Mhm.
Und dann immer wieder ins Krankenhaus und es ist ja nie so, dass du dann da warst, die haben gesagt, okay, aber wir können schon mal sagen, das ist ein Herzschlag, dem Baby geht's gut. So, das hast du ja auch nie richtig gehört. Du hast immer nur gehört, da ist eine Fruchthöhle und okay, wir sehen, da war es ein Dottersack. Wie hast du das ausgehalten überhaupt?
Also es war sehr schwer. Gerade in Athen war das wirklich schwierig, einfach weil es ja dann auch mit der Sprache sehr schwierig war.
Stimmt.
Mein Englisch ist jetzt nicht das Beste. Ich bin froh, dass wir uns einigermaßen gut verständigen konnten und ich da glaube auch das meiste verstanden habe. Aber man kann sich natürlich nicht so mitteilen, wie man es jetzt zu Hause kann.
Ja, ja.
Und in Athen war einfach nur mein größter Wunsch, ich will nach Hause. Ich will hier nicht sein. Ich will einfach nur nach Hause in meiner gewohnten Umgebung und das soll einfach alles vorbei sein.
Ja.
Als ich an diesem Montagabend diese extrem starken Schmerzen hatte, also die sind dann einfach nochmal stärker geworden, ich habe gesagt, ich kann diesen Schmerz nicht mehr aushalten. Es muss doch eine Ursache geben. Also es kann ja nicht sein, dass da nichts ist. Also es muss ja irgendwo herkommen. Und ich war dann auch an dem Abend dann noch spontan ins MRT gekommen. Das wollten die eigentlich nicht machen aufgrund der Schwangerschaft. Aber die hatten sich dann doch dazu entschieden, das nochmal zu machen. Da ist aber auch nichts mehr rausgekommen. So,
okay.
Und das Einzige, was tatsächlich bei den Untersuchungen festgestellt worden ist, ist, dass ein Progesteronmangel da war.
Mhm.
Und den haben die entsprechend dann auch sofort behandelt. Also, dass ich dann halt Progesteron bekommen habe.
Mhm.
Das hat mir wieder so ein bisschen geholfen, zu sagen, okay, man tut jetzt was.
Ja.
Was vielleicht auch einem hilft, dass die Schwangerschaft erhalten bleibt.
Absolut.
Aber diese Sorge ist natürlich da. Und jetzt die Woche, wo wir hier bei uns im Krankenhaus waren und die Ärztin gesagt haben, da ist ein Herzschlag, da ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Also mein Mann und ich, wir waren so erleichtert, weil diese Angst natürlich extrem da war. Ne? Die Schmerzen waren wieder da und ja, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, was man da fühlt, aber da ist uns wirklich ein Stein vom Herzen gefallen.
Wahnsinn, ja. Also ihr habt das gehört, diesen ja. erlösenden Satz,
ja.
hier ist ein Herzschlag, wir haben ja. einen Herzschlag. Oh ja, das ist so der Satz, der macht so viel mit einem irgendwie, ne? Vor allem, also immer. Und jetzt nach dem, was du durch hast, ja auch irgendwie nochmal, da denkt man ja, boah, was ist das für ein kleines Kämpferchen da, ne?
Ja,
Wahnsinn.
Das ist so auch das, wo ich mich jetzt versuche, gerade so ein bisschen dran festzuhalten, ne? Zu sagen, wir haben jetzt gerade schon wieder so viel durchgemacht mit dem ganzen Stress, mit ja Urlaub, Krankenhaus, wieder Krankenhaus, OP und so, dass ich jetzt einfach denke, na, vielleicht ist es jetzt wirklich ein kleines Kämpferchen und wird das jetzt auch schaffen, ne? Oder wir schaffen das jetzt auch, ja.
Also da muss ich auch nochmal, ich habe nochmal Fragen, weil ich denke, ein in sich verdrehter Eierstock, das habe ich noch nie gehört. Wie geht denn das überhaupt? Also wie kann der sich denn, weil wenn du dich drehst, das kann ja mit dem Eileiter oder Eierstock eigentlich?
Kann ich dir jetzt tatsächlich gar nicht so genau sagen.
Ja.
Also es wurde immer vom Eierstock gesprochen.
Ja, ja.
Tatsächlich ist es so, dass wir bei uns in der Familie schon mal jemanden hatten, der das auch hatte.
Aha.
Und die Person hat, als wir in Athen im Krankenhaus gelegen haben, hat sie gesagt, lass das mal, sprich das mal an, ob das sein könnte.
Ja.
Gut, es war natürlich sprachlich schwierig und es wurde ja auch ein Vaginal-Ultraschall gemacht, wie das in der Frühschwangerschaft ja auch üblich ist. Und da hieß es immer, nein, das ist linke Seite, ist alles in Ordnung, da ist nur rechts die große Zyste. Und jetzt im Krankenhaus haben wir erfahren, dass diese große Zyste ein Risikofaktor dafür ist, dass sich durchaus mal so ein Eierstock verdreht. Es wird in Athen wahrscheinlich genau das Gleiche gewesen sein und vermutlich hat sich der Eierstock aber nochmal ein Stück weit zurückgedreht, dass die Blutversorgung wieder stattgefunden hat, warum die Schmerzen dann von jetzt auf gleich wieder weg waren. Aber im Nachhinein, ja, hätte eigentlich in Athen genau das Gleiche schon passieren müssen, was jetzt hier in Deutschland passiert ist.
Ja.
Das da einfach die Bauchspiegelung schon hätte gemacht werden müssen.
Ja, also für alle, die jetzt denken, oh Gott, falls ich sowas auch mal haben sollte oder weiß ich nicht was, wie wird das dann fest, oder wie ist das dann hier festgestellt worden, tatsächlich durch einen Ultraschall
nee,
oder
also
durch die Bauchspiegelung?
Durch die Bauchspiegelung. Also auf dem Ultraschall konnte man das jetzt nicht sehen, dass der Eileiter oder dass der Eierstock irgendwie verdreht war, sondern die große Zyste war ein Indiz dafür, dass da durchaus was sein könnte. Und ich bin in den OP gegangen mit der Aussage, wir gucken da jetzt rein und wir können aber gar nicht sagen, was wir machen müssen.
Yeah.
Also es hätte auch sein können, dass sie den Eierstock hätten entfernen müssen.
Yeah.
Es hätte aber auch sein können, dass sie gar nichts, ja, gar kein Problem am Eierstock oder so hätten gefunden.
Ja, klar.
Also das war eine große Ungewissheit, so, was ist denn jetzt, ne?
Ja, und du hast quasi vor der Narkose gesagt, okay, mach das, was nötig ist, ungefähr.
Ja, mir war in dem Moment tatsächlich alles egal, weil die Schmerzen natürlich sehr groß waren.
Ja.
Beziehungsweise ich ein sehr, sehr starkes Schmerzmittel bekommen habe, was dann auch glücklicherweise irgendwann gewirkt hat, sodass, ich schon ein bisschen abgeschossen war und gar nicht mehr so viel richtig wahrgenommen habe. Ja,
ja klar. Meine Güte. Also es war im Grunde eine Not-OP, die du dann da jetzt hattest. So, Und das ist jetzt gerade erst her. Wie geht's dir jetzt gerade?
Ja, es ist okay. Also ich war jetzt über die heißen Tage wirklich extrem schlapp. Ich konnte nichts machen. Man hat nur zu Hause gelegen. Ja, am Freitag war einfach, dass dann doch auch die Schmerzen noch ein bisschen da waren. So, man konnte sich schlecht bewegen. Mental ist es tatsächlich gerade so ein Auf und Ab. Also Freitag hatte ich so ein ziemliches Tief. Einfach, weil ich diese Gesamtsituation sehr schwierig auszuhalten fand.
Ja.
Jetzt gerade geht's wieder, weil ich mich daran festhalte, wir hatten einen Herzschlag und ich einfach hoffe, dass wir den morgen auch noch haben. Ja, man hangelt sich jetzt irgendwie so von Ultraschalltermin zu Ultraschalltermin.
Absolut.
Wo ich auch hoffe, dass meine Frauenärztin auch sagt, ich kann jede Woche jetzt einmal kommen, zumindest so in dieser Anfangszeit, dass man einfach ja nicht so in dieser Angst irgendwie lebt, ne?
Ja, das ist total wichtig, finde ich auch. Gerade, also selbst ohne diese Not-OP und das ist ja Wahnsinn,
es ist ja einfach schwer auszuhalten, ne? Eine Schwangerschaft nach Fehlgeburten. Aber in der Situation sowieso doppelt und dreifach. Weil das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, wann hast du den nächsten Ultraschalltermin? Weil ich jetzt so direkt denke, oh, am liebsten würde man da jeden Tag mal reingucken, ne?
Ja, tatsächlich morgen. Einfach weil jetzt auch die OP-Nachsorge noch stattfinden muss, dass ich mal die Nähte angeguckt werden und so. Und ja, da habe ich glücklicherweise dann morgen schon einen Termin.
Ja, gut. Und dann auch jede Woche. Ich finde das, ja, finde ich total gut, dass deine Ärztin das auch macht.
Ja, ich hoffe es tatsächlich. Also da muss ich sie noch nachfragen. Aber sie hatte bei der zweiten Schwangerschaft schon gesagt, für sie würde in 4 Wochen reichen. Aber wenn ich eher möchte, wäre es für sie auch okay. Gut. Von daher hoffe ich, dass sie da einfach sehr, sehr offen jetzt dafür ist, dass ich jetzt so in den nächsten 5, 6 Wochen noch regelmäßig kommen möchte und dann vielleicht die Zeiträume verlängern kann.
Ja, genau. Weil darum geht's ja, ne? Das ist ja wirklich immer dieses, ich weiß nicht, in der Frühschwangerschaft, zumindest ging es mir so, dass ich dann manchmal dachte, ich kann ja jetzt nicht 40 Wochen jede Woche zum Ultraschall gehen. So. Und irgendwann ist mir dann auch bewusst geworden, das muss ich wahrscheinlich auch gar nicht. Also wahrscheinlich ist das dann gar nicht mehr so relevant irgendwann, weil ich dann andere Möglichkeiten habe. Und spätestens, wenn man das Kind spürt, ist es dann gar nicht mehr so dringend. Also es betrifft ja wirklich vor allem diese sehr, sehr fragile erste Zeit, sage ich mal, so diese ersten 12 Wochen oder vielleicht auch 15 oder ich weiß nicht was.
Ja.
Wie geht's dir sonst so? Also hast du irgendwelche Symptome?
Ja, ich habe gerade so eine extreme unterschwellige Übelkeit, die äußerst nervig ist.
Ist sie nur nervig oder ist sie auch so ein bisschen, okay, danke, irgendwie halte ich mich auch ein bisschen dran fest, so war das bei mir.
Nee, sie ist tatsächlich nur nervig, weil ich hatte die bei den ersten Schwangerschaften auch.
Ja.
Vor allem bei der ersten Schwangerschaft hatte ich sie wirklich bis zu dem Moment, wo wir gehört haben, wir haben keinen Herzschlag mehr. Also das war ein Symptom, wo ich mich nicht mehr drauf verlassen kann.
Verstehe.
Irgendwie.
Ja, verstehe ich total. Ja. Komisch, ne? Ich hatte das ja auch und trotzdem habe ich irgendwie mich trotzdem immer dran festgehalten, bescheuert eigentlich, aber irgendwie weiß ich auch nicht, war es immer so eine Ambivalenz mit dieser Übelkeit irgendwie. Aber wo du jetzt schon die erste Schwangerschaft ansprichst, wollen wir dann vom Jetzt-Ist-Zustand einfach mal ganz an den Anfang eurer Kinderwunschreise zurückspringen. Wie alt bist du eigentlich?
29.
29.
Ja,
Wann
ich
habt ihr denn?
Bald 30. Und das war auch immer so eigentlich mein größter Wunsch. Ich möchte, bevor ich 30 werde, möchte ich ein Kind haben.
Ja.
Genau, unsere Kinderwunschreise hat vor 1,5 Jahren angefangen. Mhm. Also 2024, Ende 2024.
Mhm.
Und es hat ziemlich schnell geklappt. Also im 3. Zyklus bin ich schwanger geworden, sodass wir im Februar 25 den ersten positiven Test hatten.
Mhm.
Ja, wir haben uns natürlich riesig gefreut und ich bin auch ein Mensch, der sowas dann auch sofort erzählt. Also ich habe es, wir haben es unserer Familie sofort erzählt, den Freunden. Ich habe es auf der Arbeit auch sofort gesagt, weil ich im Kindergarten arbeite und da ja auch einfach nochmal mehr Schutz irgendwie erforderlich ist.
Ja.
Sodass es eigentlich sehr schnell irgendwie gefühlt alle bei uns im Umkreis wussten.
Ja.
Und wir hatten dann im März den ersten Ultraschall in einer, ich glaube, 9. Woche.
Mhm.
Der war auch positiv, also wir hatten einen Herzschlag, es sah alles gut aus.
Ja.
Ja, und dann war der zweite Ultraschalltermin in der 13. Woche im April. Und ich bin von der Arbeit aus direkt dahin gefahren. Also mir ging es gut, ich hatte keine Blutung oder so. Und ich bin alleine hingefahren, weil uns gesagt wurde, naja, es gibt 3 Ultraschalltermine. Sprich, ich wusste gar nicht, was kommt auf mich zu. Ich war jetzt gar nicht davon ausgegangen, dass auch ein Ultraschall gemacht wird, sodass ich alleine hingefahren bin.
Mhm.
Und ja, dann kam halt der Satz, es tut mir leid, da ist kein Herzschlag. Ja, und da ist natürlich dann eine Welt zusammengebrochen.
Ja.
Gerade weil ich auch alleine war. Ich hatte meinen Mann oder ich hatte niemanden irgendwie mit dabei, der mich auffangen konnte in dem Moment.
Ja.
Und ich wurde dann ins Krankenhaus verwiesen oder ich habe eine Überweisung bekommen. Die Praxis hatte für mich dann auch direkt für den nächsten Tag einen Termin gemacht zum Vorstelligwerden und zur Ausschabung.
Ja.
Genau, ich wurde dann von meiner Schwiegermama abgeholt und mein Mann kam dann auch von Arbeit sofort, sodass wir das ja dann irgendwie gemeinsam überstehen konnten. Und dann ging es am nächsten Morgen dann ins Krankenhaus. Klar, dann wirst du nochmal untersucht. Das muss ja dann nochmal auch von anderen Ärzten wieder festgestellt werden.
Ja.
Ja, dann hieß es ja, sie wollen das wahrscheinlich auch jetzt so schnell wie möglich irgendwie hinter sich haben. Wir können jetzt heute die Ausschabung auch noch machen. Mhm. Es dauert zwar einen Moment, sie müssen jetzt dann erstmal eine Tablette nehmen, die irgendwie den Gebärmutterhals weicher machen soll.
Ja, genau, dass man so ein bisschen öffnet.
Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, die habe ich irgendwie um 8:15 genommen und dann hieß es also vor 13 Uhr könnte die OP auf keinen Fall stattfinden. Mhm. Ja, dann hat man da so gewartet und gewartet und gewartet und ja, das war wirklich ziemlich schlimm. Und
wie bist du da überhaupt seelisch und emotional hinterhergekommen? Ich meine, du hast das ja gar nicht kommen sehen. Also ihr hattet in der 9. Woche einen Herzschlag, das ist ja, na klar, wir wissen das leider, dass immer was passieren kann, aber das ist ja schon wirklich so weit auch, dass, ne, und statistisch gesehen passiert das dann ja immer seltener, sage ich mal, das nochmal. Weißt du wann, also irgendwann ist ja die Entwicklung stehen geblieben dann von eurem Kind. Weißt du wann ungefähr?
Das weiß ich in der ersten Schwangerschaft nicht.
Ja.
Das wurde uns da nicht gesagt. In der zweiten, da wurde uns das tatsächlich gesagt. In der ersten aber leider nicht.
Und hast du auch gedacht, ja, haben die recht, ich will das jetzt schnell hinter mich bringen mit einer Ausschabung?
Okay. In dem Moment tatsächlich ja. Im Nachhinein sehe ich es tatsächlich anders.
Okay.
Weil man sich danach erst irgendwie mit dem Thema beschäftigen konnte.
Ja.
Was hat man für Möglichkeiten? Und wir wurden gar nicht richtig aufgeklärt, was haben wir noch für Alternativen, sondern es wurde vom Krankenhaus aus gesagt, Ausschabung und dann können sie heute Abend wieder nach Hause.
Ja.
So. Ja. Und so war es dann halt hinterher auch, ne?
Ja, das finde ich so schade, ne? Deswegen habe ich ja auch eine Folge mal zu gemacht, so Fehlgeburt und jetzt, ne, was gibt es eigentlich für Optionen?
Ja.
Auch wenn man sich da vorher gar nicht mit auseinandersetzen will. Weil natürlich kann Ausschabung eine absolut legitime und richtige Entscheidung sein und für einen der richtige Weg. Ich habe das ja auch oft freiwillig entschieden. Aber ich finde es immer noch so schade, dass man nicht die Optionen gesagt bekommt.
Ja.
Ne, dass einem nicht gesagt wird, wenn Sie möchten, können wir das heute ganz schnell machen. Dann haben Sie das hier hinter sich. Sie können das aber auch erstmal einmal sacken lassen und überlegen, was ist für Sie der richtige Weg. So, ne? Ja, okay. Aber gut, das wurde dann so gemacht und du sagst jetzt rückblickend, hättest du dich anders entschieden oder hättest du gerne nur eine Wahl gehabt?
Nee, ich hätte es tatsächlich auch anders entschieden.
Okay.
Wie gesagt, ich habe mich danach dann halt mehr mit dem Thema auch befasst, dass man dann halt auch eine stille Geburt haben kann. Und ich habe da schon immer gesagt, sollte es nochmal zu einer Fehlgeburt kommen, dann will ich keine Ausschabung, dann will ich eine stille Geburt, dann will ich will unser Kind einmal sehen können.
Ja.
Naja, am Ende ist es ja auch so gekommen, leider. Aber was uns auch nochmal ganz wichtig war, das hatte ich auch vor der OP schon erfragt, was passiert mit unserem Kind? Also was passiert nach der Ausschabung mit dem, was da aus der Gebärmutter rausgeholt wird?
Ja.
Da wurde gesagt, naja, es wird jetzt erst einmal eingeschickt und dann würde es im Oktober, sprich, das war dann ein halbes Jahr später, eine Sammelbestattung geben.
Ja.
Und wir haben da dann tatsächlich auch nochmal Infomaterial zu mitbekommen.
Mhm.
Wo uns dann aber hinterher klar war, diese Sammelbestattung, das wollen wir gar nicht. Also wir möchten nicht, dass unser Kind damit, wer weiß wie vielen anderen Kindern, dann sammelbestattet wird. Wir wollen eine eigene Bestattung haben.
Ja.
Und wir haben das Glück, dass wir bei uns im Ort eine Gemeinde oder in der Gemeinde sind, wo es ein Sternkinderfeld gibt. Meine Eltern sind auch sehr aktiv in der Gemeinde, sodass wir da sehr schnell dann den Kontakt oder die Hilfe bekommen haben, dass wir unser Kind selber bestatten konnten.
Oh.
Also ganz alleine, ganz würdevoll mit unserer Pfarrerin zusammen, die auch einfach nochmal wirklich tolle Worte gefunden hat und uns das Kind gesegnet hat und so, ne? Also es war wirklich ein sehr schöner Abschied tatsächlich. Und wir haben jetzt einen Ort gefunden, wo wir halt immer hingehen können, wenn wir das Bedürfnis dazu haben, ne?
Mhm.
Ja.
Ach, das ist aber so gut, dass ihr das irgendwie noch rausgefunden habt und dass ihr da auch die Kraft zu hattet und das Wissen hattet, dass das auch anders geht, weil auch das hinterfragen ja viele gar nicht. Und das ist ja, glaube ich, auch noch gar nicht so lange, dass man das irgendwie darf, weil da gab es ja auch immer irgendwie eine Gewichts- und Größengrenze und so. Also so gut, dass das schon irgendwie möglich war.
Genau, also es gibt ja bei der Größe, bei dem Gewicht gibt es ja noch gar keine Bestattungspflicht. Also rein theoretisch könnte man es, glaube ich, auch selbst im Garten beerdigen, wenn man das
Ja.
wollen würde.
Ja.
Aber es gibt mittlerweile viele Friedhöfe, die auch so Sternenkinderfelder haben
Ja.
für genau diese Kinder, die halt nicht bestattungspflichtig sind.
Ja.
Und ja, das ist einfach irgendwie was Schönes, wo wir dann einen Stein mit einem Namen, also wir haben dann auch, das war mir sehr wichtig, dann auch noch einen Namen ausgesucht, weil ich es nicht ertragen konnte, dass unser Kind namenslos ist.
Ja.
Also ich musste unbedingt noch einen Namen aussuchen und vergeben, auch im Nachhinein halt noch.
Ja.
Und wo wir jetzt auch einfach dann einen Stein gemacht haben mit dem Namen drauf und so. Also wir haben da jetzt einfach einen Ort, wo wir jederzeit hingehen können.
Das
Genau.
ist, oh, das ist wirklich schön, soweit man das sagen kann in der Situation und bei dem Thema. Aber glaube ich auch einfach nochmal wichtig für alle, die das hören, was es eben für Möglichkeiten gibt, was man machen kann, einfach auch für sich selber, um Abschied zu nehmen oder um dem Ganzen einen Platz zu geben, finde ich, im Herzen, im eigenen System, aber auch tatsächlich ganz greifbar in der Welt. Ne? Und das macht es natürlich irgendwie, wenn es dann Platz, einen Ort gibt und einen Stein und einen Namen, das macht einfach was mit einem. Ne? Das mag vielleicht für den einen oder anderen ein Ritual sein oder so, da kann jeder seinen Weg finden, aber das kann unglaublich helfen, ne? Bei der Verarbeitung, beim Realisieren.
Genau, also das hat mir extrem geholfen und ich habe dann auch in der Anfangszeit habe ich Briefe geschrieben an mein Kind. Also ich habe einen großen Abschiedsbrief geschrieben, den haben wir auch letztendlich mit in die Schachtel getan, in der wir unser Kind beerdigt haben, und habe aber im Nachhinein auch noch mal Briefe geschrieben beziehungsweise meine Gefühlslage irgendwie aufgeschrieben, weil ich in dem Moment einfach gemerkt habe, es tut mir gut. Und ich auch dann so gedacht habe, naja, es hilft vielleicht tatsächlich auch meinen späteren Kindern, die hoffentlich irgendwann lebend zur Welt kommen, vielleicht auch mit diesem Thema umgehen zu können. Na, also, dass man auch da einfach sagt, du hattest Geschwister, die sind aber nicht mehr da und für uns sind sie aber trotzdem ein Teil der Familie irgendwie.
Ja, unbedingt. Das finde ich auch ganz, ganz wertvoll. Also so auf so vielen unterschiedlichen Ebenen für dich, um zu ja aus therapeutischen Gründen sozusagen für deine späteren Kinder, für dich auch später nochmal, glaube ich, dass es auch sehr wertvoll, natürlich auch emotional sein kann, das nochmal zu lesen. Und ich finde das auch jetzt für hier die zuhören, für alle. Unglaublich wertvoll, dass du das teilst, weil das so ein, ja, das manchmal wird das so unterschätzt, dieses Schreiben, weil wir das gar nicht mehr so viel machen, glaube ich, ne? Und das hat aber einfach eine große Wirkung und eine große Kraft, finde ich, das runterzuschreiben, ja.
Ja, man schreibt irgendwie so ein bisschen sich von der Seele. Na, also diese Schwere, was auf einem liegt, das bringt man irgendwie dann einmal zu Papier und es fühlt sich danach etwas leichter an.
Ja.
Und was mir halt auch immer geholfen hat, ist tatsächlich wirklich auch darüber reden. Also dadurch, dass wir es ja unseren Freunden, der Familie sehr früh gesagt haben, wussten natürlich auch alle, dass die Schwangerschaft nicht besteht und oder auch die Arbeitskollegen oder so. Und es hat mir geholfen, darüber zu reden, was wir erlebt haben, ja, wie das alles abgelaufen ist und so. Also ja, ist mit Sicherheit nicht jeder der Typ für, aber mir hat es in dem Moment geholfen.
Ja, total. Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist und wertvoll. Und selbst wenn man nicht unbedingt mit jedem so darüber sprechen möchte, oder ne, du hast ja sogar bei der Arbeit, bist du ja ganz offen damit umgegangen, ist es aber vielleicht dann, kann es hilfreich sein, sich eine einzelne Person zu suchen, also eine Therapeutin oder keine Ahnung, jemanden, Caritas, Diakonie oder was auch immer, ne, was es da so gibt für Ansprechpartner. Hast du das auch genutzt oder war das für dich quasi gut und ausreichend und hilfreich, da deinen Freundeskreis und Familie und so zu haben.
Am Anfang nicht. Ich habe dann so im Juni, Juli rum, habe ich schon irgendwie so gemerkt, ah, irgendwie, ja, brauchst du doch nochmal Hilfe, einfach weil es dann auch mit einer, ja, eine neue Schwangerschaft hat ja länger auf sich gewartet. Und ich hatte mich dann an die Ehe-, Lebens- und Familienberatungsstelle gewendet und hatte dann im Juli, glaube ich, auch so ein Erstgespräch. Da hieß es aber, naja, die Wartezeit ist halt auch entsprechend lang. Und von daher hat halt nur dieses eine Gespräch irgendwie erstmal stattgefunden, wo ich aber auch hinterher so, ich weiß gar nicht, ob mir das jetzt so geholfen hat, weil da wurden auch immer wieder so diese normalen Floskeln gesagt, so, das gehört dazu. Also es sind viele Schwangere oder viele Frauen, die das erleben. Und ja, der Verlust ist schlimm, aber sie sind noch jung. Das kann jetzt beim nächsten Mal klappen und machen sie sich da nicht so viele Gedanken und so. Und dennoch haben die sich dann im Anfang November, glaube ich, gemeldet, dass jetzt quasi ein Platz frei ist. Und dann hatte ich auch Ende November dann einen Termin bei denen, auch bei einer anderen Frau dann. Ja, das war an sich ganz gut, einfach weil man da auch wieder drüber reden konnte. Aber wir hatten dann ausgemacht, also wir machen jetzt den nächsten Termin irgendwie erst im Februar, um zu gucken, brauche ich es noch oder brauche ich es nicht. Also der Platz wird mir quasi freigehalten. Aber für den Moment war für mich eigentlich eher so, ich glaube jetzt ein regelmäßiges Gespräch jeden Monat, das bringt mir gar nicht so viel.
Okay.
Und wir hatten dann für Februar einen Termin ausgemacht, mit der Option aber auch, dass ich den absagen kann, wenn ich ihn nicht brauche oder wenn ich nochmal ein anderes Thema habe, dass dann vielleicht auch nochmal ein Wechsel der Zuständigkeit stattfinden würde oder so. Und so waren wir dann entsprechend verblieben.
Okay. Und bist du dann in der Zwischenzeit wieder schwanger geworden?
Tatsächlich direkt danach, nachdem ich dieses Gespräch hatte. Also es hat sich für mich wie eine Ewigkeit angefühlt. Das war halt ein Dreivierteljahr, bis ich wieder schwanger geworden bin. Und beim ersten Mal hat es halt so schnell geklappt. Und da war man irgendwie frustriert, ne? Es klappt nicht. Und woran liegt das jetzt? Und naja, und dann habe ich am 1. Dezember positiv getestet. Und ja, das war natürlich ein total schönes, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk irgendwie.
Ja.
Wir haben uns da riesig gefreut und wir waren dann auch wirklich voller Hoffnung und Zuversicht, dass jetzt alles gut geht. Und der ET sollte am 10. August sein. Und am 11. August habe ich Geburtstag und werde 30.
Wow.
Und das war für mich wirklich so, vielleicht klappt es sogar noch vor meinem 30. Geburtstag. Oder
so ein Zeichen,
an meinem 30. oder wie auch immer. Ne? Auf jeden Fall irgendwie in dem Zeitraum. Und ja, ich hatte mich da irgendwie dann so drauf gefreut. Klar, hätte ich es jetzt nicht so toll gefunden, wenn es an meinem Geburtstag gekommen wäre, aber am Ende wäre das egal gewesen. Ne?
Ja.
Irgendwie fand ich jetzt so im Nachhinein den Gedanken eigentlich ganz schön. Und auch da, es war wieder, bis auf die Übelkeit, hatte ich keine schwereren Symptome oder so. Ich hatte keine Blutungen oder so. Also es war auch da wieder alles normal. Ich war bei der zweiten Schwangerschaft ins Beschäftigungsverbot gekommen, was mir dann auch nochmal ein bisschen geholfen hat, dadurch, dass ich dann wirklich einfach gar keinen Stress mehr hatte und ich mich wirklich auf mich konzentrieren konnte.
Ja.
Genau. Und Ende Januar, also wir waren Anfang Januar, waren wir auch beim Frauenarzt. Das war zehnte Woche, neun plus zwei.
Ja.
Da hatten wir einen Herzschlag, es war alles gut. Und Ende Januar, an einem Montag, hatte ich so eine ganz leichte Schmierblutung. Und da war ich schon irgendwie so ein bisschen beunruhigt, hatte aber auch gelesen, naja, das ist jetzt nicht ganz unüblich, das kann schon mal vorkommen.
Ja.
Und dann habe ich aber absolut nicht schlafen können und ich hatte auch immer so ein leichtes Bauchziehen. Und dann habe ich irgendwann ich weiß gar nicht, 1 Uhr nachts oder so, meinen Mann geweckt und habe gesagt, lass uns mal ins Krankenhaus fahren, ich will das abgeklärt wissen.
Ja.
Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, da wurde ein Ultraschall gemacht. Wir hatten jetzt einen Arzt, der war nicht ganz so empathisch, der war sehr emotionslos.
Okay.
Ja, und dann hieß es wieder, da ist kein Herzschlag. Und da war ich in der 13. Woche.
Wieder
in der 13. Woche. Und er hat uns dann aber auch gesagt, dass der Embryo nur bis 9 plus 4 entwickelt ist. Also sprich, 2 Tage nach unserem ersten Ultraschall wohl gestorben ist.
Oh Gott.
ich hatte da noch keine starken Blutungen oder so. Also es war noch alles okay. Und er hat uns dann nach Hause geschickt und gesagt, gehen Sie morgen früh zum Frauenarzt, holen Sie sich eine Überweisung für eine Ausschabung und kommen dann wieder. Mhm. Und dann hatte ich so gesagt, naja, aber muss das denn eine Ausschabung sein? Ich hätte eigentlich gerne eine stille Geburt. Nein, das wird man so machen. Ich wäre ja in der 13. Woche, beziehungsweise der Embryo wäre 9+4, da wäre eine Ausschabung besser. Ich habe das dann ehrlich gesagt so stehen lassen und dann sind wir nach Hause gefahren. Da haben tatsächlich dann schon so wehenartige Schmerzen angefangen. Also dass so alle 5 Minuten sich einmal der Bauch zusammengezogen hat. Genau, und dann sind wir morgens um 8 Uhr sofort zur Frauenärztin gefahren. Die hat uns dann auch relativ schnell drangenommen. Also eine Patientin mussten wir halt abwarten, die halt gerade schon in der Untersuchung drin war. Und dann sind wir aber auch sofort drangekommen. Mhm. Und die hat das entsprechend auch bestätigt. Die hatte ich dann darauf angesprochen und gesagt, ich möchte keine Ausschabung. Ich möchte das erstmal zu Hause jetzt selber irgendwie abwarten und schauen, ob es nicht zur Welt kommt. Und sie sagte, nein, ist alles in Ordnung, kein Problem. Und in dem Moment war dann aber tatsächlich in der Praxis die Fruchtblase geplatzt und ich fing dann an zu bluten.
Okay.
Und auch nicht wenig.
Okay.
Und die haben mich dann entsprechend versorgt und ja, mit Binden, Unterlagen und so.
Ja.
Und haben uns dann nach Hause entlassen quasi.
Ja.
Und haben aber schon auch gesagt, also das kann jetzt schnell gehen, das kann aber auch ein paar Tage durchaus dauern, bis das alles irgendwie vorbei ist. Und ich sollte mich dann melden.
Ja.
Und dann sind wir nach Hause gefahren. Ja, wir haben dann überlegt, wie machen wir es denn? Weil wir wollten es natürlich auf jeden Fall auffangen. Wir wollten es natürlich auf jeden Fall sehen. Und ich habe mich dann in die Badewanne gehockt.
Mhm.
Und das ging dann super, super schnell. Also es kam dann erst ganz viel Blut weiterhin, dicke Gewebeklumpen und nach 5 oder 10 Minuten war unser Kind da.
Okay.
Und es war wirklich 9+4. Du kannst wirklich schon jedes Detail sehen. Du siehst den Kopf mit den Augen, mit dem Mund, mit der Nase. Du siehst winzige Arme mit winzigen Fingern dran. Du siehst die Beine, die Füße, die Zehen. Also du hast wirklich schon ein Kind erkannt.
Ja.
Und ja, wir haben es dann in den Händen gehalten und uns angeschaut und ich habe, mein Mann fragte dann, ja, was machen wir denn damit jetzt? Ich sage, leg's jetzt erstmal beiseite, ich will auf jeden Fall später auch noch ein Foto machen.
Ja.
Aber in dem Moment konnte ich gar nicht, weil ich einfach weiterhin so stark geblutet habe. Und ich hatte ja in der Badewanne gehockt und irgendwann habe ich gesagt, boah, so langsam können meine Beine nicht mehr diese Hocke halten.
Ja.
Ich muss mich jetzt irgendwie auf die Toilette setzen.
Ja.
Und das habe ich dann auch gemacht. Hatte dann zu meinem Mann noch irgendwie gesagt, hol mir mal bitte was zu trinken, weil ich schon merkte, mir wird irgendwie so ein bisschen schwindelig.
Ja, klar.
Und dann war er wieder da, ich hatte einen Schluck getrunken und dann habe ich nur gesagt, du, mir wird jetzt gerade schwarz vor Augen. Und dann war ich auch schon weg. Also dann bin ich ohnmächtig geworden. Er hat mich dann auf den Boden gelegt. Unser Badezimmer ist sehr klein, sehr eng. Hat mich da irgendwie auf den Boden gehievt. Dann bin ich aber auch wieder zu mir gekommen.
Ja.
Und dann war so, ja, ich rufe jetzt den Krankenwagen. Ich sage, nein, jetzt warte mal erstmal ab. Ne? Mhm. Also das ist dann immer nicht so mein Favorite, dann wirklich mit Krankenwagen und so.
Mhm.
Ruf mal in der Praxis an. Das macht am Ende keinen Sinn, weil da geht immer erst eine KI dran.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, dann ruf mal eben meine Mama an. Wir haben ein paar Ärzte im Freundeskreis, vielleicht können die mir irgendwie sagen, wen wir jetzt anrufen sollen oder was wir machen sollen.
Ja.
Und so war das dann auch. Mama hat sich dann mit einer Freundin eben kurz geschlossen, die sagte, sofort Krankenwagen rufen, da muss jetzt Flüssigkeit in den Körper und keine Zeit verlieren.
Ja. Okay.
Dann haben wir halt entsprechend auch den Krankenwagen gerufen. Die kamen dann auch. Dann wird eine Infusion gelegt und dann ging es aber eigentlich auch mehr oder weniger sofort in Krankenwagen und ins Krankenhaus.
Mhm.
Ja, da mussten wir ein bisschen warten. Dann habe ich nochmal Schmerzmittel bekommen, weil einfach diese Wehenschmerzen immer noch da waren.
Mhm.
Und dann wurde ich untersucht. Der hat auch gesagt, okay, also Kind oder ein Embryo kann er nicht mehr erkennen, aber da ist auf jeden Fall noch was in der Gebärmutter drin. Wir müssten jetzt trotzdem noch eine Ausschabung machen. Mhm. Einfach, weil ich nach wie vor so stark geblutet habe. Also die Blutung hat nach wie vor nicht aufgehört. Und er sagte, also er telefonierte dann immer rum und sagte, also nee, hier jetzt in 30 Minuten brauche ich spätestens eine OP. Das kann jetzt nicht mehr so lange warten. Mhm. Ja, und dann bin ich aber auf diesem Untersuchungsstuhl dann wieder kollabiert und wieder zusammengebrochen, wieder ohnmächtig geworden. Und dann ging es halt richtig hektisch los. Also dann irgendwie auf der Liege, Klamotten aus, OP-Hemd an, aufs Bett und dann wirklich sofort in OP. Und da habe ich gar nicht mehr so viel von mitbekommen, weil ich so duselig irgendwie im Kopf war, weil ich einfach so viel Blut verloren habe.
Meine Güte.
Ja. Und da gab es dann halt entsprechend dann, ja, Not-OP, ja, letztendlich eine Ausschabung. Mhm. Ja, damit lag ich dann 2 Tage im Krankenhaus, einfach aufgrund dieses Blutverlustes.
Ja.
Weil der HB-Wert sehr niedrig war, der lag dann bei 8,8 und dann haben die am nächsten Tag letztendlich entschieden, okay, ich kriege jetzt nochmal eine Eiseninfusion. Mhm. Und ja, und dann sind wir danach, dienstags ist es passiert und donnerstags bin ich dann, ja, entlassen worden.
Boah.
Ja, das also, war dann so die zweite Erfahrung, die wir irgendwie machen mussten und die halt nochmal irgendwie heftiger war, weil wir auch so Angst um meinen Körper irgendwie hatten.
Ja,
also, ja, worst case wäre tatsächlich gewesen, ich hätte meine Gebärmutter verloren, ja, ne, aufgrund dieser starken Blutung.
Das hätte passieren können?
Das hätte durchaus passieren können. So wurde es mir zumindest im Nachhinein auch gesagt, dass da ein gewisses Risiko bestand. Und ich natürlich jetzt im Nachhinein erstmal total froh bin, dass das nicht passiert ist, dass wir nach wie vor diesen Kinderwunsch leben dürfen.
Ja.
Aber das war natürlich etwas, was so im Nachhinein sehr an mir geknackst hat. Also was mental noch mal deutlich schwieriger war, wirklich zurückzufinden irgendwie.
Ja.
Wieder positiv nach vorne schauen zu können.
Boah, ja. Ich will, keine Ahnung, aber das klingt für mich wirklich auch wie ein traumatisches Erlebnis einfach, ne?
Ja.
Mir geht gerade so viel durch den Kopf und durchs Herz. Also ich finde das einfach heftig, was ihr da und du da durchmachen musstest und denk gerade so, Himmel, das würde mir jetzt auch total Angst machen, glaube ich, wenn ich sowas noch nicht erlebt hätte. Und ich denke, ja, ich kann doch nicht alleine sein, wenn ich alleine quasi, ne, wenn ich irgendwie diese kleine Geburt alleine machen möchte. Das kann ja gefährlich sein, weil ich habe das ja zum Beispiel anders erlebt und auch die Frauen, die mir das bisher erzählt haben, das war schon auch so, dass einige gesagt haben, das sind diese Kontraktionen, das ist wie Wehenschmerz und das ist eben wirklich eine Geburt, aber in kleiner oder so, ne? Aber das ist ja einfach krass, also wenn du alleine gewesen wärst, das darf man sich ja gar nicht vorstellen.
Ja, ja, also ich bin unheimlich froh, dass mein Mann an meiner Seite war und dass wir entsprechend auch so reagiert haben, wie wir reagiert haben.
Ja. Also wirklich lieber einmal zu viel den Krankenwagen rufen als einmal zu wenig. Das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Und was würdest du Frauen raten? Ich überlege das gerade. Was kann man Frauen raten, wenn die sagen, ich möchte keine Ausschabung, ich möchte eine kleine Geburt und ich warte und ich lasse das meinen Körper regeln und die hören jetzt deine Geschichte oder haben die gehört? Würdest du trotzdem sagen, mach das alleine, aber guck das, weil man weiß ja nicht, wann es losgeht.
Ja, also ich würde es immer wieder so machen, weil es hat mir wirklich extrem geholfen, unser Kind einmal zu sehen.
Ja.
Das war wirklich etwas, wo ich gemerkt habe, das hat mir bei der ersten Fehlgeburt sehr gefehlt und das war jetzt schon etwas sehr Heilsames bei der zweiten Fehlgeburt.
Ja.
Von daher würde ich diesen Weg genauso wieder gehen, auch mit dem Risiko, dass ich wieder so blute. Und ich denke, es ist wahrscheinlich auch nicht normal, dass eine Gebärmutter dann so viel Blut rausschüttet oder also dass man dann so extrem blutet.
Mhm.
Nur klar ist, wenn man sehr, sehr viel Blut verliert, würde ich sofort dann auch einen Krankenwagen rufen, beziehungsweise wenn ich könnte, selber ins Krankenhaus fahren oder so, dass man da dann kein Risiko eingeht. Ne? Wenn da noch eine Ausschabung nötig ist, aus welchen Gründen auch immer, dass das dann auch passieren kann, um einfach den eigenen Körper zu schützen.
Ja. Um das vielleicht auch einfach nochmal so sich klar zu machen, das kann es, ich weiß auch gar nicht, ob es normal gibt, weil es kann so unterschiedlich sein, ne? Weil, na gut, ich war aber auch noch nie nicht so weit und der Embryo war bei mir nie so weit entwickelt, weil ich habe einfach über lange Zeit ganz wenig geblutet und nie stark. Ja. Es gibt so viele unterschiedliche Wege, wie der Körper das regelt. Und es gibt ja auch einen Anspruch auf eine Hebamme. Hattest du eine?
Ja, tatsächlich bei beiden Fehlgeburten.
Ja.
Bei der ersten kam sie auch danach. Da habe ich aber tatsächlich festgestellt, das ist nicht ganz so meins.
Ja.
Und habe mir dann bei der zweiten Schwangerschaft eine neue Hebamme gesucht.
Mhm.
Und die kam dann auch entsprechend, als wir aus dem Krankenhaus wieder raus waren, zu uns nach Hause und hat uns da entsprechend begleitet. Und das war deutlich mehr auf meiner auf unserer Wellenlänge, so dass ich bei ihr wirklich auch ein gutes Gefühl habe. Und die habe ich jetzt auch bei der dritten Schwangerschaft schon kontaktiert.
Ja.
Die weiß Bescheid und wir werden uns, denke ich, jetzt, also ich warte jetzt morgen den Termin ab und würde mich dann wieder bei ihr melden, dass wir dann wieder ein Gespräch haben. Genau.
Ja, weil ich einfach gerade so überlege, boah, wie regelt man das eigentlich, ne? Wenn man weiß oder wenn man sich entscheidet, ich möchte, dass es mein Körper alleine regelt.
Mhm.
Und ich merke, es geht jetzt los, dass ich dann wirklich jemanden zu mir hole, dass ich das nicht alleine mache, dass zumindest jemand in der Wohnung ist. Ne, wenn das jetzt die Partnerin, der Partner ist, nah dabei. Aber wenn das nicht möglich ist oder man alleine unterwegs ist als Solomann bei Choice, dass man dann vielleicht wirklich sich eine Hebamme dazu holt oder eine Freundin, Nachbarin, was auch immer, dass man da nicht alleine in der Wohnung ist. Weil ich mir natürlich jetzt gerade irgendwie Sorgen mache um alle, die das, also das ist ja nicht, das passiert ja nicht immer. Ich versuche es gerade einzuordnen, krampfhaft und stotterig, wie du merkst. Das ist ja nicht immer so, dass man dann auch wirklich in Ohnmacht fällt und so. Aber für den Fall das, dass man eben da jemanden irgendwie in der Nähe hat, so, ne?
Ja, und auch als mentale Unterstützung, ne?
Ja.
Also, das hätte ich ohne meinen Mann so, glaube ich, gar nicht
geschafft,
so
geschafft
irgendwie, ne? Klar macht der Körper dann am Ende, was er will, oder der weiß selber, was zu tun ist irgendwie. Und trotzdem ist es aber ja super wichtig, dass man auch jemanden an der Seite hat, der einen mental irgendwie unterstützt und auffängt, ne? Dass man da nicht alleine durchgehen muss. Und am Ende ist eine stille Geburt ja auch eine Geburt, sodass ich da dann halt auch, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, mir auch durchaus für diese Situation die Hebamme mit dazu geholt hätte, ne?
Ja.
Um da auch dann nochmal professionelle Hilfe irgendwie mit dabei zu haben, ne?
Ja, auch jemand, der das einordnen kann, der da ist, der das überwacht, der auf dich aufpasst, der vielleicht auch sagen kann, oh, das ist viel Blut oder so, woher soll man das wissen? Man weiß ja nicht, was ist denn jetzt viel und was ist wenig irgendwie.
Ja.
Ja, genau, das ist wichtig, finde ich auch. Ja, eigentlich schade auch, dass man da in dem Fall eigentlich nicht die Möglichkeit hat, ins Krankenhaus zu gehen, weil das wäre wunderbar, also wunderbar, so ein bescheuertes Wort in dem Zusammenhang, aber das wäre irgendwie angemessen, zu sagen, ich möchte ins Krankenhaus, aber nicht für eine Ausschabung, sondern für meine kleine oder stille Geburt möchte ich das hier machen, dass ich überwacht bin, aber lass das meinen Körper regeln, ohne dass wir hier eingreifen. Klar, das können die im Krankenhaus wahrscheinlich nicht leisten und so, aber das wäre irgendwie, wenn man sich's wünschen dürfte, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, ne?
Ja,
zumindest
auf jeden Fall.
Zumindest die Option zu haben, so.
Ja.
Ja, und du hast diesen ganz wichtigen Punkt angesprochen, ne, dass das für dich so wichtig war, dein Kind zu sehen, euer Kind zu sehen.
Ja, also was, womit ich nicht gerechnet habe, war tatsächlich, dass der Embryo so schnell irgendwie zerläuft. Also ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich hatte ja zu meinem Mann gesagt, ich hätte gerne noch ein Foto, ich möchte noch ein Foto machen. Und aufgrund dieser ganzen Situation, wie das dann alles gelaufen ist, hatte ich ja gar nicht die Gelegenheit dazu. als ich mit dem Krankenwagen weggebracht worden bin, hat mein Mann eben noch ein bisschen sauber gemacht und ist dann mit dem Auto hinterhergefahren und er hat dann noch ein Foto gemacht. Mhm. Das war, ich sag mal, ungefähr eine halbe Stunde später nach der Geburt. Und da war der irgendwie schon so zerlaufen. Also es war, man konnte die Struktur noch erkennen, da schon. Mhm. Aber es war, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also die Konturen waren alle irgendwie so verschwommen. Mhm. Der ist so ein bisschen auseinandergelaufen. Mhm. Und da würde ich jetzt wissen, okay, beim nächsten Mal, man muss wirklich sofort ein Foto machen, weil eine Viertelstunde später sieht es halt schon wieder ganz anders aus.
Ja, okay.
Also da hat man tatsächlich nicht die Zeit, wirklich zu warten und erst in 2 Stunden ein Foto zu machen, sondern das müsste dann schon wirklich sofort passieren, damit es wirklich auch so aussieht, wie es geboren wurde.
Ja. Das ist nochmal ein ganz schlimmer, schmerzhafter, trauriger und wichtiger Hinweis, finde ich. Weil woher, das weiß man nicht. Da wird auch nicht drüber gesprochen. Also auch so detailliert, wie du da jetzt drüber sprichst, habe ich das noch nie irgendwo gehört, ehrlich gesagt. Und ich hatte das jetzt in der letzten Folge, als es auch um die stille Geburt ging, mit den Sternfotografen, ne? Und dass ja da auch viele das gar nicht können, sich das angucken. Ne? Mhm. Also die Eltern meistens schon, irgendwann jedenfalls meistens. Aber auch das gibt es, dass Eltern das nicht so gut können. Und ja, in dem Fall jetzt, man ist ja, hoffentlich sowieso nicht in dieser Situation, aber wenn, ist das, finde ich, einfach ein sehr wichtiger, brutaler, schmerzhafter Hinweis von dir. Und ich überlege, und das würde ich gerne mit dir auch besprechen, ob ich an diese Folge auch eine Triggerwarnung hänge, weil irgendwie ist das wieder so eine Ambivalenz in mir, dass ich denke, das ist wichtig. Wir müssen darüber reden, wir dürfen darüber reden. Das darf eine Sichtbarkeit bekommen und auch diese Details brauchen eine Sichtbarkeit, finde ich, weil zum einen kann man sich vielleicht vorbereiten auf eine Situation, zum anderen kann man es nachbereiten, kann sich drin wiederfinden und gleichzeitig gibt es natürlich Menschen, die können das gerade nicht hören, weil sie das mental nicht packen, weil sie hormonell nicht in der Lage sind oder sich nicht stabil genug fühlen und sich schützen wollen und müssen. Wie ist es für dich, wenn ich da eine Triggerwarnung vorweg schicke?
Ich glaube tatsächlich, dass das sinnvoll ist, weil, wie du gerade schon sagtest, nicht jeder kann das gerade hören, auch mit dem ganzen Blutverlust und so. Mhm. Ne, das ist natürlich was, wo es mit Sicherheit Frauen oder auch Partner gibt, die sagen, boah, das triggert mich zu sehr, das kann ich gar nicht hören oder erzähl mir das bloß nicht. Ne? Macht mir Angst. Also von daher kann ich das absolut nachvollziehen, wenn da auch ein Gegenüber zu mir sagt, du, ich würde es mir gerne anhören und deine Geschichte ist schlimm, aber ich kann es gerade nicht anhören. Aus welchen Gründen auch immer, ne? Also am Ende finde ich, kann ich nicht jedem meine Geschichte aufzwängen, weil ich nicht weiß, ob jeder die hören kann. Aus welchen Gründen auch immer, weil derjenige vielleicht selber irgendwie gerade ein Trauma verarbeitet oder so, ne? Jeder muss selber die Entscheidung haben können, ob er sich das anhört oder nicht.
Ja, das hast du schön gesagt. Ja, oder vielleicht ist es auch für manche eben gerade wichtig, sich genau diesen Part anzuhören. Und dass es aber eine freie Entscheidung ist sozusagen, ne? Ob man sich da gerade in der Verfassung dafür fühlt. Ja. Wie ist das für dich, das zu erzählen?
Ja, ich habe das ja schon mal gesagt, mir tut's eher gut, tatsächlich darüber zu reden. Ja, weil ich einfach das Gefühl habe, ich bin nicht alleine, sondern ich habe Leute dann um mich drum herum, die mich irgendwie auch verstehen, warum ich gerade nicht gut drauf bin oder warum ich gerade wieder ein bisschen trauriger bin oder warum ich wie handle oder so. Ne? Also mir hilft es eher, wirklich darüber zu sprechen, als das in mich hineinzufressen.
Ja, verstehe ich total. Hast du da mittlerweile nochmal andere Unterstützung dir geholt?
Ja, ich habe mir psychologische Hilfe geholt. Also ich bin dann relativ schnell habe ich tatsächlich einen Platz bekommen durch Vitamin B und bin seitdem in psychologischer Behandlung oder Therapie. Und weil mir auch einfach wichtig war, einmal das Trauma zu verarbeiten,
ja.
Und auf der anderen Seite aber auch gestärkter in eine neue Schwangerschaft reingehen zu können, um einfach die Ängste, die ich jetzt habe, auch ein Stück weit in den Griff zu bekommen.
Ja.
Also nicht, ich will die nicht ganz wegschieben, das geht auch, glaube ich, nicht.
Mhm.
Aber ich möchte lernen, wie ich mit diesen Ängsten umgehen kann. Und
ja.
Von daher war mir halt wichtig, dass ich auch dahin weiterhin ja Unterstützung bekomme.
Mhm.
Und was ich gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich einen Reha-Antrag gestellt habe,
ja.
psychosomatisch. Da habe ich zwar jetzt erst im Oktober den Termin oder den Platz, aber das war für mich in dem Moment, wo ich die Fehlgeburt hatte und das Ganze drumherum, auch einfach nochmal, ja, super wichtig, irgendwie auch dahingehend nochmal irgendwie was zu machen, dass man nochmal aus dem Alltag rauskommt und wirklich da nochmal den Fokus auf sich selber legt. Man muss dafür kämpfen. Also der Antrag wird sofort abgelehnt.
Echt?
Der wird sich gar nicht angeschaut, sondern man kriegt sofort erstmal eine Ablehnung. Aber wenn man da einen guten Widerspruch einlegt, auch mit Ärzten dabei oder auch meine Psychologin hat da auch entsprechend einen Passus geschrieben, ist es am Ende durchgegangen. Und ich glaube, das lohnt sich auch dafür zu kämpfen, wenn man das Gefühl hat, es könnte einem selber helfen.
Ja.
Und genau, ich habe spätestens im Oktober den Termin. Ich hoffe noch ein bisschen, dass ich vielleicht eher dran komme.
Ja.
Also ich stehe auf der Warteliste, um auch kurzfristig starten zu können. Aber ich möchte das auch gerne jetzt einfach mitnehmen. Auch wenn ich jetzt schwanger bin, kann es mir ja trotzdem auch helfen, noch gestärkter auch dann in die Zukunft zu gucken, auch im Hinblick auf die Geburt. Weil die Erfahrung, die ich jetzt mit der zweiten Fehlgeburt gemacht habe, macht mir natürlich auch ein bisschen Angst im Hinblick auf die Geburt, dass ich auch bei der Geburt entsprechend sehr stark blute und dass das zu einer Gefahr werden könnte.
Ja.
Und da einfach den Vertrauen in den eigenen Körper zu gewinnen und da gestärkt reingehen zu können, das ist einfach das, wo ich gerade so ein bisschen den Fokus drauf legen möchte.
Unbedingt, das finde ich total, ach, so gut. Und wir gerade jetzt auch für die Schwangerschaft, ne? Und das wirst du auch im Oktober dann ja gut gebrauchen können, dir da auch nochmal wirklich Zeit für dich zu nehmen und zu gucken, wie geht's mir gerade? Habe ich das alles einigermaßen gut einsortiert, integriert sozusagen in mein Leben, weil was du durch hast, das finde ich wirklich heftig. Das weiß ich nicht. Das ist für ein Leben, finde ich, für eine Kinderwunschreise wirklich, wirklich viel. Und das muss und darf ja irgendwie eingeordnet werden, so, ne, ins eigene System. Und gut, dass du da Unterstützung an deiner Seite hast. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir geholfen hat überhaupt in dieser ganzen Zeit? Also irgendwas, was du vielleicht anderen noch mit an die Hand geben kannst, wo du sagst, ja, das hilft oder tut mir gut?
Ja, am Ende natürlich bei uns auf jeden Fall die Familie. Also wir haben einen extrem guten Familienzusammenhalt und da werden wir von allen Seiten unterstützt. Das ist natürlich was uns total viel hilft. Wir haben natürlich nach der zweiten Fehlgeburt das gleiche gemacht wie bei der ersten. Wir haben unserem Kind einen Namen gegeben. Wir haben unser Kind beerdigt. Das war uns halt auch wieder extrem wichtig. Unsere beiden Kinder liegen jetzt nebeneinander auf dem Friedhof. Und genau, also das waren auf jeden Fall wieder diese zwei Punkte, die sehr, sehr wichtig für uns waren. Ja, ansonsten waren wirklich diese Punkte mit Hilfe holen und so, das eigentlich das Wichtigste für mich, ja.
Ja, glaube ich. Und dass du darüber sprichst offen. Es gibt ja manche, die sagen, oh nee, das kann ich nicht oder ich mache das zwar, aber dann kommen so blöde Kommentare. Mhm. Hast du sowas auch erlebt?
Ja, also diese Standardkommentare, ne? Du bist noch jung, das wird schon noch klappen. Und mach dir nicht zu viele Gedanken.
So bagatellisieren. Echt,
ja,
ne?
Genau. Also das habe ich natürlich auch gehört, gerade so von der älteren Generation. Aber auch da habe ich ein bisschen versucht, Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Also wirklich auch zu sagen, hey, also ich weiß, es war bei euch damals irgendwie anders. Und das war damals ja noch viel, viel mehr ein Tabuthema, wie es jetzt noch ist. Und das Kind gehört aber trotzdem zu uns. Und wir haben es mit dem positiven Test schon geliebt. Und ja, dann wird auch gesagt, ja, aber hier, wenn man in der 40. Woche sein Kind tot zur Welt bringen muss, das ist ja noch viel, viel schlimmer und so. Nee. Weiß ich nicht. Also ja, mag vielleicht sein, aber da habe ich auch gesagt, im Zweifelsfalle habe ich mein Kind aber dann in den Händen einmal halten dürfen. Das durfte ich jetzt bei der ersten Geburt gar nicht und bei der zweiten ja auch nur für einen kurzen kleinen Moment. Also jeder sieht es ja anders, ne?
Ja, aber das überhaupt zu vergleichen. Und ja, ja. Ich finde halt, das darf jeder für sich entscheiden, was für ihn so das Schlimmste ist, aber niemals jemand anders.
Ja.
Es geht einfach nicht, dass jemand anders sagt, auch immer dieses, es gibt irgendwo auf der Welt noch jemanden, dem geht's schlimmer. Garantiert, garantiert, gar keine Frage. Aber wenn wir so anfangen, dann dürfte ja niemand mal einmal kurz benennen, wie es ihm gerade geht und was ihm Schwierigkeiten bereitet. Damit sagt man ja nicht, ich bin übrigens das ärmste Mäuschen auf der ganzen Welt. Ich verstehe das immer gar nicht, dass es so schwer ist für Menschen, einmal anzuerkennen, boah, das ist heftig, das ist schlimm, was du da erlebt hast. Weil darum geht's. Das ist ja nicht, die Leute haben, glaube ich, immer Angst, das weiß ich nicht, dass du dann vielleicht anfängst zu weinen und dann können sie es nicht halten oder dass sie es dadurch noch schlimmer machen oder so. Aber man macht es, finde ich, immer eher dadurch nur noch schlimmer, wenn man es bagatellisiert.
Ja, ja, ja. Wo ich dann aber auch gesagt habe, nee, also das sehe ich jetzt anders und das möchte ich auch jetzt so nicht mehr hören, ne?
Gut.
Genau. Super,
dass du dafür die Kraft hattest, dann auch so für dich einzustehen und auch wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ja.
Jetzt
du hattest ja gerade noch gefragt, was mir noch geholfen hat.
Ja.
Mir ist tatsächlich noch eingefallen, wir haben uns dann bewusst dazu entschieden, wir möchten ein bisschen Diagnostik machen.
Ja.
Also ich habe das mit meiner Frauenärztin besprochen und die hat uns zur Humangenetik geschickt. Und auf meinen Wunsch hin habe ich auch eine Überweisung zum Gerinnungszentrum bekommen. Das waren jetzt so diese beiden Punkte, die wir gemacht haben. Bei der Humangenetik war jetzt nichts rausgekommen. Das war für mich erstmal wieder so, okay, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen.
Ja.
Und im Gerinnungszentrum ist jetzt auch nichts Gravierendes rausgekommen, sondern ein Antikörper in der Gebärmutter, der dafür sorgt, dass so Minitrompen entstehen können. Sprich, dass die Blutversorgung in der Gebärmutter nicht mehr so gewährleistet ist. Sprich, dass eine Unterversorgung letztendlich stattfinden kann vom Embryo.
Okay.
Und daraufhin nehme ich jetzt ASS und also Aspirin und Heparin zur Prophylaxe, um ja einfach das Blut so ein bisschen
gut
dünner zu halten, dass da einfach eine dauerhafte Versorgung vom Embryo stattfinden kann.
Ja.
Und ich hatte ein bisschen gehofft tatsächlich, dass im Gerinnungszentrum was rauskommt. Einfach weil ich dadurch das Gefühl habe, man tut jetzt was dagegen. Also man bekämpft ein bisschen die Ursache, warum es vielleicht nicht geklappt hat. Ja. Na, also das muss es natürlich nicht sein. Also es kann natürlich trotzdem auch schiefgehen. Aber aktuell gibt es mir eher ein Gefühl von, wir tun gerade was und diesmal klappt es auch.
Ja. Unbedingt, weil das ist ja auch wirklich... Das ergibt ja total Sinn, weil man sich ja immer fragen muss, wenn schon Herzschlag da war, was war's so, ne? Ja. Weil das ist ja oft so die große Hürde für so eine Entwicklung von einem Kind, ne? Also ich glaube, der Umsprung auf Plazenta nochmal, und natürlich, das sind ganz viele feine, kleine Wunder, die da passieren, dass das überhaupt alles funktioniert, ist irre. Aber da fragt man sich natürlich, warum so, ne?
Ja.
Gerade halt so spät noch. Deswegen, ja, das finde ich, ergibt unglaublich Sinn, dass da irgendwie vielleicht wirklich die Versorgung nicht so war, wie sie hätte sein sollen.
Ja.
Ja. Wow, boah, Nadja, das ist echt Wahnsinn. Wir haben uns ja vorher nicht so detailliert unterhalten. Ich wusste ein bisschen, weil wir Austausch hatten, wo du gerade stehst. Und ich dachte, ich habe ja am Anfang noch gesagt, ich glaube, das ist ja so der dramatische Punkt mit der Verdrehung der Eileiter und der Not-OP. Und jetzt im Rückblick weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde. Weil das einfach, das ist dramatisch, was du da alles schon hinter dir hast, wirklich.
Und, ja, es war jetzt viel.
Ja.
Kann man so sagen, ja.
Ja, vor allem auch so geballt, ne? Weil, das heißt, du bist ja jetzt gerade, dann nach was für einer Zeit bist du dann wieder schwanger geworden, jetzt das dritte Mal?
Tatsächlich so im zweiten Zyklus. Also es hat ein bisschen gedauert, bis nach der zweiten Fehlgeburt der Zyklus wieder da war.
Ja.
Und im ersten hatte ich auch irgendwie so das Gefühl, ah, ich weiß gar nicht, ob da jetzt wirklich schon ein Eisprung ist. Ich hatte dann halt durch Ovulationstests ein bisschen geguckt, okay, wann könnte ich den Eisprung haben? Und ich hatte zu meiner Frauenärztin gesagt, so, ja, irgendwie, ich weiß noch gar nicht, ob mein Zyklus schon wieder so da ist. Und dann hatte sie mir Mönchspfeffer aufgeschrieben. Und ich hatte dann aber mit den Ovulationstests weiter getestet und dann hatte ich tatsächlich doch auch einen Eisprung. Ich hatte auf deine Empfehlung hin, hatte ich diesen Cup mir besorgt hatte einfach gedacht, naja, Schaden tut's ja auf jeden Fall nicht und vielleicht hilft es ja und ich bin dann sofort schwanger geworden. Also ach, dann Mann. Im zweiten Zyklus, also der erste Zyklus mit diesem Cup und ja, es hat auf Wahnsinn. Jeden Fall nicht geschadet.
Ja, das ist schön. Ja. Für alle, die jetzt fragen, was ist das für ein Cup? Das ist von Fertil Lilly, heißen die. Das ist so ein Cup, den man sich quasi einführt nach dem Geschlechtsverkehr, damit nichts mehr rausläuft.
Genau.
So, weil es heißt zwar oft, ja, ist ja nur die Prostataflüssigkeit, die rausläuft, aber also ganz ehrlich, das ist ja alles eins. Da kommen doch auch Spermien wieder mit raus irgendwie so. Ja. Und deswegen kann man sich die Kerze sparen, sondern diesen Cup einführen. Da gibt es auch Gleitgel dazu. Hattet ihr das auch benutzt?
Ja, das hatte ich aber vorher tatsächlich schon gekauft gehabt. Also das nutzen wir seit dem Kinderwunsch schon.
Ah ja, okay, ja. Genau. Weil das ist so ein spermafreundliches Gleitgel, ja. Was so dem Zervixschleim nachempfunden ist, ne? Wo die Spermien einfach besser drin leben, überleben können und ich glaube auch sogar leichter schwimmen können. Also die Mobilität ist irgendwie besser so.
Ja, wenn sich das jetzt hier schon so schön anbietet, dann gibt es natürlich auch nochmal die Empfehlung an euch alle, die Werbung für Fertil Lilly, für den Cup und natürlich auch für das Gleitgel. Ich packe euch alle Infos einfach mal in die Shownotes, da könnt ihr das alles angucken, die Homepage, den Instagram-Link natürlich auch für Fertil Lilly und ihr spart sogar auch noch 10% mit Sehnsucht 10. Gebt ihr dann einfach da ein, könnt ihr einfach 10% sparen auf Cup und auf Gleitgel. Guckt euch gerne einfach alles an. Ich packe alles plus Infos und Rabattcode in die Shownotes.
Boah, ja Wahnsinn. Also jetzt bist du in der 8., hast du gesagt. Ne?
Genau.
Und morgen ist der Ultraschalltermin. Darf ich, wenn ich am Anfang an die Folge eine kleine Triggerwarnung hänge, darf ich dann ans Ende sagen, wie der Termin ausgegangen ist?
Ja.
Okay, ja. Gut. Weil ich glaube, dass hier gerade so viele Frauen zuhören und mitfiebern und mithoffen und dir ganz doll die Daumen drücken und euch.
Ja.
Okay. Wie hältst du diese Angst aus? Hast du da mit deiner Psychologin dran gearbeitet oder hast du noch andere Tools oder?
Ja, genau. Also wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Da war das mit der OP ja alles noch nicht. Wir haben darüber gesprochen, dass ich mir immer wieder so Affirmationen in den Kopf holen soll, wie ich vertraue meinem Körper, mein Körper schafft das und die Gebärmutter ist stark und die lässt jetzt dein Wunder heranwachsen und so, ne? Also dass ich mir das immer wieder in den Kopf hole, dass ich mich durchaus auch mal hinsetze und mal eine halbe Stunde grübeln darf und durchaus auch mal der Angst Raum geben darf und dass ich dann aber nach diesem gesetzten Zeitraum auch wieder sage, so, jetzt habe ich genug darüber gegrübelt und mir genug darüber Gedanken gemacht. Das ist jetzt abgeschlossen für heute. Jetzt mache ich wieder was anderes und jetzt gucke ich auch wieder positiv in die Zukunft. Und jetzt glaube ich an das Wunder und ich glaube daran, dass jetzt alles gut wird.
Schön, ja. Was man auch manchmal machen kann, das ist nicht für jeden was, aber das kommt so ein bisschen aus der Therapie-Ecke, die ich so mache, systemisch oder auch Gestalttherapie, mit der Angst sprechen. Weiß nicht, könnt ihr nachfühlen, ob das was für euch ist oder du auch für dich. Und wenn ihr merkt, die kommt, einfach mit ihr kurz zu sprechen und ihr Hallo zu sagen, was möchtest du mir sagen oder möchtest du mir irgendwas sagen? Und dann vielleicht sogar ihr auch ein bisschen was erklären, weil meistens ist die Angst ja einfach eine Erfahrung, die du gemacht hast, ne? Und die will dich ja beschützen vor irgendwas und ihr dann zu sagen, ich weiß, dass du mich beschützen möchtest und ich danke dir dafür, aber jetzt gerade ist das was Neues und das tut mir gar nicht so gut. Also du darfst ruhig wieder gehen. Ich weiß, dass du da bist, um mich zu beschützen, das ist lieb von dir, aber im Moment gerade brauche ich das gar nicht. Also du darfst ruhig wieder gehen oder so. Also sie einmal kurz einzuladen, ihr Hallo zu sagen, sie anzuerkennen und sie dann wieder ein bisschen wegzuschicken. Manchmal funktioniert das. Oder manchmal sagt die auch was, wo man auf einmal denkt, oh, ach, okay. Also ne, wenn man sagt, was möchtest du mir sagen? Manchmal kommt da was zurück. Also dass man plötzlich einen Satz oder ein Gefühl oder irgendwas wahrnimmt oder ein Bild sieht oder irgendwie sowas. Ja, kann manchmal funktionieren, zu kommunizieren.
Ich finde es tatsächlich eigentlich ein sehr schöner Gedanke irgendwie da, weil man dem ja doch auch wieder Raum gibt. Das ist auch das, was meine Psychologin gesagt hat. Wir können die Angst nicht ganz einsperren. Das funktioniert ja gar nicht, ne? Und so gibt man der Angst auch nochmal Raum, gezielt, aber sagt dann auch so, jetzt darfst du aber auch wieder gehen.
Genau, ja. Und man sieht sie nicht so unbedingt als Feind an. Ne, weil oft ist ja auch eine Angst vor der Angst da. Man möchte die nicht haben. So. Und völlig verständlich, ne? Und wenn man aber einfach versucht, liebevoll zu gucken und sagen, ja, ich weiß, du willst mich nur beschützen, dann hat das schon irgendwie schon wieder was fast Niedliches, Liebevolles auch, finde ich so, ne? Dieses wie eine große Schwester, ein großer Bruder oder so. Du sagst, na, muss ich hier aufpassen? So, ja, möchtest du gerne, würde ich auch gerne, aber irgendwie können wir es gerade nicht. Wir müssen irgendwie jetzt einfach vertrauen.
Ja.
So, und das ist echt anstrengend und nicht ohne. Und ja, mir hat immer Hypnose geholfen oder manchmal so Fantasiereisen oder Meditation. Aber das ist natürlich auch alles immer eine Typfrage. Ne? Da, manche machen Sport oder gucken Filme, lesen Bücher und flüchten sich so ein bisschen in eine andere Welt. Das ist da, ja, und manchmal, manche machen alles von allem ein bisschen, was man gerade so braucht.
Ja.
Liebe Nadja, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Geschichte, für den Mut auch und die Kraft, das zu erzählen. Du wirkst unglaublich stabil, finde ich.
Höre ich öfters.
Ja.
So innerlich geht es manchmal nicht so. Ja. Da sind dann doch oft die Zweifel. Aber ja, nach außen hin versuche ich immer eher stark zu wirken. Und ja.
Ja, umso wichtiger ist es, sich dann auch diese vermeintlichen Schwächen oder auch diese Momente zu erlauben, ne? Und zu sagen, ja, und jetzt bin ich gerade mal schwach, jetzt brauche ich mal irgendwie Halt von irgendwo anders her, ja. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Glück ich euch wünsche und dir und dass das einfach alles wunderbar ist, dass es morgen erstmal den Termin gibt, wo ihr den Herzschlag seht und dass das jetzt einfach eine ganz wundervolle Schwangerschaft wird, eine gute Geburtserfahrung, die du erleben darfst. Und eine ganz schöne Mutterschaft. Das wünsche ich dir natürlich von ganzem, ganzem Herzen.
Vielen, vielen Dank auch ja für das wirklich tolle Gespräch. Und auch da nehme ich wieder super viel irgendwie mit. Und ja, für die Möglichkeit, diese Erfahrung jetzt auch mal zu machen. Ja, vielen, vielen Dank dir.
Total gerne. Vielen, vielen Dank. Ja, und euch, die ihr hier gerade zuhört, wünsche ich natürlich auch von Herzen alles Liebe, wo auch immer ihr gerade steht auf eurem Weg. Dass ihr aus der Folge vielleicht was mitnehmen könnt, dass ihr sagt, okay, da weiß ich jetzt noch mal mehr. Da weiß ich vielleicht auch, wie ich damit umgehen wollen würde oder wie ich mir Hilfe oder Unterstützung holen kann. Ja, und dann, oh Gott, wünsche ich einfach allen, dass es euer Wunder gibt und ja, dass ihr ein glückliches, gesundes und erfülltes Leben einfach alle vor euch habt. Es macht sehr demütig, finde ich, immer solche Schicksale zu hören und solche Lebensgeschichten, ja. Also von Herzen alles, alles Liebe und dann bis zur nächsten Folge.
So, ich war euch ja noch ein Update schuldig. Ich hatte ja im Laufe des Gesprächs, hat ja gefragt, ob ich nochmal als Nachtrag hinten dranhängen kann, wie es weitergegangen ist, weil als wir den Podcast aufgezeichnet haben, wusste sie ja nicht, schlägt das Herzchen ihres Babys noch. Sie ist in der 8. Woche, sie hatte die Not-OP und jetzt wusste sie nicht, ob es noch schlägt. Und sie hatte jetzt, Stand heute, hatte sie ihren Termin, den Ultraschalltermin und das Herzchen schlägt kräftig. Es sieht also wunderbar aus und das hoffen wir einfach, dass das jetzt so weitergeht und drücken ihr natürlich ganz fest die Daumen. Und ich drücke natürlich allen die Daumen, die gerade hoffen oder auch in dieser Situation sind. Das wollte ich noch unbedingt als Nachtrag hinterher schieben, weil die eine oder andere wahrscheinlich doch auch sehr mitfiebert. Also von Herzen alles, alles Liebe für euch und bis zur nächsten Folge.